Puls.
Aber bei Shindy oder bei UFO habe ich oft das Gefühl, dass die so Pieces rocken, wo du vielleicht gar nicht checkst, dass es Designer sind. Und du denkst, was ist das für Müll? Und dann hörst du aber in irgendeinem Fashion-Blog, dass so ein 15-Jähriger sagt, oh mein Gott, es ist das 1995, Helmut Lang, bla 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 Teil. Und Travis Scott hat es nur vorgestern irgendwo auch schon mal getragen.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk, wie geht's dir?
Oh ja, mir geht's tipptopp gerade. Alles in Ordnung. Mir geht's eigentlich gut. Ich will mich gar nicht beschweren. Ich sehe genügend Menschen da draußen, denen es schlechter geht als mir. Von daher ist das noch nicht mal Jammern auf hohem Niveau, es ist einfach nur hohes Niveau. Wow.
Wow. gleich so richtig so ein Curse-Wortspiel am Anfang.
Voll richtig Panne, Alter. Ja, ich gehe jetzt auch kurz Tee trinken.
Okay,
ich bin
dann,
gleich wieder da.
Dann werde ich kurz was, ich meine, Leute, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, diese Woche, es war auch super viel auf Twitter, auf Clubhouse. Die Leute haben ganz, ganz viel gesprochen. Zum einen natürlich über dieses WDR-Debakel, aber zum anderen, und das ist eigentlich davor passiert, und für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, ist es eigentlich ein trauriges Update, aber gerade weil man sowas auch sichtbar machen muss, weil man Diskriminierung auch sichtbar machen muss und das nicht immer so als Einzelfall abstempeln darf, muss man leider sagen, dass Syllable Spill vor 5 Tagen, oder jetzt, wenn ihr das gehört, ist es knapp eine Woche her, ein Auto gepostet hat, wo die Vorderscheibe eingeschlagen ist und ein Papier dann auf dem Fahrersitz liegt, wo Drecks N-Word draufsteht. Und er hat nur dazu geschrieben, dass es einem Athleten von ihm passiert ist und dass das Auto von ihm beschädigt wurde und eben auch dann die Person, der Autobesitzer, rassistisch angegangen wurde. Es gab natürlich ultra viel Solidarität aus dem Rap und Leute, die durchhalten und Beistand geschrieben haben. Trotzdem auch von uns. Es ist einfach wichtig, glaube ich, hier nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass Syllable Spill ein total wichtiges Projekt hat, dieses Sportprojekt, wo er eben mit Athleten und Athletinnen trainiert, und es ist unglaublich, dass er trotzdem immer wieder crazy Anfeindungen bekommt und seine SportlerInnen crazy Anfeindungen bekommen, und deswegen ganz viel Solidarität auch von uns und ja, liebe Grüße, auch wenn es ein trauriger Anlass ist, an Syllable Spill.
Ja, definitiv von uns beiden, gar keine Frage. Ein anderes Thema, das in der letzten Woche aufgetaucht ist und einen Gast betrifft, den wir hier auch schon mal hatten, und zwar in der vorletzten Weihnachtssendung, also vor über einem Jahr. Und da hat er ein Album angekündigt und da hat er gesagt, er würde auf diesem Album Einflüsse aus London, Afrika und Hamburg einfließen lassen. Ich glaube, so war's. Und dann kam Corona. Vielleicht sollte man einen Hit oder ein T-Shirt oder einen Film daraus machen. Und dann kam Corona.
Vielleicht aber nicht.
Auf jeden Fall hat Jan Delay daraufhin das Projekt, diese Platte, erstmal geschoben. Aber als klar wurde, ja okay, das wird wahrscheinlich etwas länger dauern mit diesem Corona, hat er sich dann doch dazu entschieden, es durchzuziehen. Er hat eine ganze Reihe interessanter Videos in letzter Zeit rausgeballert. Jetzt nicht im Sinne von Musikvideos, sondern er hat sich Sachen überlegt, er hat eigentlich eine sehr nice Promokampagne gefahren, über die wir gar nicht so viel geredet haben, aber wer sie mitbekommen hat, das war nice. Und jetzt gibt's zum Album, das Earth, Wind and Fire heißen wird, und davon hat er das Intro veröffentlicht, und ich weiß, dass viele Leute sich das neugierig reingefahren haben, um zu gucken, wo wird Jan Delay dieses Mal landen, nachdem ja die letzte Platte, die Rockplatte, jetzt nicht so hart gefeiert wurde. Ja, auf jeden Fall bestätigt er im Intro genau das. Er rappt und singt, was seine Einflüsse sind. Ich finde das Intro sehr nice. Es ist so ein bisschen eine Rückkehr auch zu diesem Reggae-artigen, aber modern und nicht so Roots-Reggae-mäßig, sondern tatsächlich, ja, wie soll ich sagen? Also das könnte man vielleicht auch in London in einem Club spielen, was ja auch so ein bisschen immer sein Anspruch ist. Also ich mochte es und bin gespannt, wie Earth, Wind & Fire so wird.
Also erstmal dann natürlich auch herzlichen Glückwunsch von mir an Jan Delay. Bevor wir jetzt zu einem sehr skurrilen Update kommen, wollte ich gerne noch ein schönes Update verkünden. Und zwar Schwester Eva, die wieder aus dem Gefängnis draußen ist mit ihrer Tochter. Die ist ja Anfang 2020, wir haben hier auch viel drüber gesprochen, in Haft gekommen und auch mit ihrer Tochter. Und die beiden sind jetzt raus. Und sie geht auf jeden Fall auch noch die Tage, meinte sie, hat sie angekündigt, am Wochenende auf Insta live und wird vielleicht ein bisschen was sagen, weil meine letzte Erinnerung Erinnerung war, dass sie eigentlich auch länger bekommen hat als jetzt nur ein Jahr. Deswegen, ich bin gespannt, was sie da erzählt. Finde ich auf jeden Fall, freut mich total, hat mich total gefreut, das zu sehen. Und alles Gute den beiden. Und jetzt zum skurrilsten Update wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob jemals, aber schon irgendwie für mich. Ich habe diese Woche Twitter aufgemacht und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, weil sexuelle Inhalte auf Twitter eigentlich direkt gebannt werden, was ich auch gut finde, dass du nicht durch die Timeline scrollst und plötzlich irgendwie Gewalt oder irgendwie Sex ohne Ankündigung, ohne Vorankündigung siehst, sondern es ist halt entweder dann geschwärzt oder halt gar nicht mehr da. Jetzt hat Felix Krull, ist aber irgendwie durchgerutscht mit seinem Valentinstags-Ankündigungsporn. Wir haben hier ja auch schon drüber berichtet, er hat ja schon länger angekündigt, dass er einen Porn machen will, hat dann auch immer verzweifelt irgendwie Leute gesucht, da sollten sich irgendwie Fans melden, die vielleicht mit ihm gern was drehen würden. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist es eine professionelle Pornodarstellerin, also es ist jetzt nicht irgendwie ein Video, es gibt ja manchmal so geleakte Porns, wo dann irgendwie oft gegen den Willen der Frauen oder gegen das Wissen der Frauen Videos hochgeladen werden. Hier scheint es so zu sein, als wäre sich die Mitfilmende sehr bewusst über diesen Film und als wäre das ja einfach ein, ich wollte sagen, ein astreiner Porn, aber ich weiß nicht, ob das so astrein ist. Hast du das gesehen, Falk? Happy Valentine's Day.
Ja, ich habe das auch gesehen, ja.
Ja.
Also ich sag mal so, ich habe da jetzt nichts Neues gesehen. Das hat mich jetzt nicht sonderlich herausgefordert oder getriggert. Es ist jetzt auch nicht der erste Rapper, der sich in den Pornosektor begibt. Ich glaube, ich hatte hier irgendwie im Podcast auch schon mal von diversen pornografischen Ausflügen von Rappern gesprochen. Und ich sag mal, dass so Sex-Rap hat auch eine durchaus alte und lange Tradition im Hip-Hop. Es ist ja immer noch halt auch ein Boomer-Genre auf gewisse Art und Weise. Und in Bezug jetzt hier speziell muss ich sagen, bei Felix Krull, ich hatte eigentlich gedacht, dass er ein bisschen kürzer treten wollte. Ich hoffe, es geht ihm auf jeden Fall besser. Ob das jetzt Teil von kürzer treten ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich muss nur sagen, also Felix Krull hat mich völlig geschockt, als er die Vorhaut eines irgendwen gegessen hat von der Klinik direkt nach, das war so, wo ich draußen war, so ein bisschen rumsexeln.
Ja, also in der Ankündigung wurde ja schon geschrieben, dass es hier Inhalt, Hardcore-Sex, verschiedene Stellungen, Anal und Fetisch. Und ist Fetisch nicht irgendwie so, dass man sich so, ich frage mich, ob Felix Krull sich dann vielleicht so als ein anderer Rapper verkleidet oder so. Was ist so ein Fetisch im Rap? Porn-Bereich.
Also ich sag mal so, das wäre.
Oder dass
er
Double-Time
nice.
Rappen kann, endlich. Das ist auch, wäre auch so ein nicer Fetisch. Ich kann endlich geil rappen und dann rappt er so geil. Bushido-Text.
Also, als Rapper verkleiden, so keine Ahnung, es gibt so MC Hammer und Vanilla Ice-Kostüme, weil die so spezielle Frisuren hatten, diese Flat-Top-Sachen und so. Das wäre schon irgendwie, weiß ich nicht, könnte lustig sein, aber vielleicht auch nur für 60 Sekunden danach. Danach weiß ich auch nicht.
Also ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen und ich bin gespannt, ob da, ob was jetzt im Genre Fetisch irgendwie angesiedelt ist, ob das irgendwie, in welche Richtung das geht. Also ich hoffe, dass es irgendwie noch dass da so ein Lacher drin ist, der vielleicht ganz cool ist, aber natürlich an dieser Stelle trotzdem auch, falls er da nicht richtig zurückgetreten ist, was so seinen anderen Konsum angeht, dann auf jeden Fall alles Gute und gute Besserung. Und ich hoffe, dass das jetzt nichts ist. Also ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich finde es überhaupt nicht verurteilenswert, wenn Leute freiwillig gerne Pornos drehen. So, wir sind eine super sexualisierte Gesellschaft und wenn man sich die Zahlen von diversen Pornoseiten ansieht, dann sieht man auch, dass die Leute das nicht nur gerne drehen, sondern dass die meisten das auch sehr gerne konsumieren. Deswegen, ich finde es überhaupt nicht verurteilenswert. Ich hoffe nur, dass es für ihn persönlich jetzt nicht eine Story ist, wo er sich irgendwie in 10 Jahren für schämt und sagt, stehe ich gar nicht mehr hinter. Ich kann mir tatsächlich bei jemandem wie Felix Krull vorstellen, dass er da immer dahinter stehen wird und das cool findet. Ich hoffe aber, dass es tatsächlich auch so ist, weil ansonsten ist es natürlich super.
Ja, aber ich sag mal so, privat. Guck mal, für alternde Pornstars kann das durchaus auch schwierig sein. Gibt es genügend Beispiele. Aber eine Option ist ja immer noch auch Reality-TV, Dschungelhaus. Da war gerade Bea Fiedler.
Ja.
Die durchaus in einer Reihe von, man hat es früher Erotikfilme genannt, als Darstellerin aktiv war. Also ich sag mal so, vielleicht ist das auch alles nur Vorbereitung für den Dschungel in 10, 20 Jahren, wer weiß das schon.
Also ich habe heute Morgen kurz bei Clubhouse bei den Drunken Masters so reingehört, die haben so einen Breakfast Club, wo die immer so mit Leuten reden, was die so gefrühstückt haben. Und da gab es irgendwie, da wurde sich sehr, sehr lange über die Größe des Gemächts ausgetauscht und da waren irgendwie alle, ich will jetzt nicht sagen nachhaltig beeindruckt, aber es war, wurde sich zumindest kurz darüber ausgetauscht, was ich interessant fand.
Worüber jetzt, über Felix Krulls Penis.
Ja, genau, weil ich mir irgendwie dachte, das ist wirklich das Letzte, was ich irgendwie abgespeichert habe in dem Moment. Ich war einfach so geschockt. Ich war von der Ankündigung so geschockt und von dem Tattoo auch, dass man da sieht auf seinem besten Stück, dass ich gar nicht so sehr auf die Größe geachtet habe, aber vielleicht ist es dann auch irgendwie so ein Rapper-Ding? Ich weiß es nicht.
Herzlich willkommen im Sex-Podcast im Namen der Hose bei Puls. Hier haben die Hosts jetzt gewechselt.
Okay, liebe Grüße einfach an alle, an Puls und an Felix Krull. Okay, genug Updates für heute. Lass uns in die Themen kommen, und zwar UFO.
Jetzt hätten 3, wir nicht auch 6, noch Themen, 1. die auch noch, ne?
Ja, also, ich wollte mit dir über UFO 361, neues Video, No Hugs, No Hugs sprechen.
No Hugs? No, no Hug ist auch geil, ja.
No Hug. Ja, ist gerade ja irgendwie, naja, ist eh Hauptthema gerade, No Hug und No Hugs. Und, also es gibt so ein crazy Outfit in diesem Video. Das, also ich würde sagen, man sieht eine Bomberjacke, die so ganz aufgepuffert ist. Das sieht fast aus wie ein Kissen. Dann hat er eine Schlaghose an, eine schwarze, die aber an der Seite so Knöpfe hat. Also es ist eigentlich so ein bisschen so eine Schnellfickerhose von Adidas. So ein bisschen von der Idee her. Also die
das
hat
zieht
so
sich jetzt durch den ganzen verkackten
nee, das heißt, nein, das heißt aber wirklich so. Das ist ja, dann, ja, wissen ja. Alle, dann wissen alle, was man sich darunter vorstellen kann.
Ja, ja, mit aber, Nieten zum Aufreißen.
Genau, mit so. Nieten zum Aufreißen. Ja.
Chippendale-Hosen. So
ja, Chippendale-Hosen, ja. Genau. So ist der Begriff, der nichts mit
Nee, schnell, ich kenne das auch. Ja. Es gibt auch noch einen für so für solche Slipper. So, ja. Heißen die auch Schnellfickerschuhe?
Schnellficker-Slipper.
Slipper, S-Bahn, nee. Ja, wenn ihr wisst, wovon ich es gerade nicht weiß, schreibt es gerne in die Kommentare.
Genau, also wobei er jetzt keine Adidas-Hose anhat, aber es ist halt so eine Hose mit so Nieten an der Seite und die hat halt Turboschlag. Also wirklich so, die ist, ich sage ich mal, sehr eng an den Knien und an den Schenkeln und so ein schöner Knacki-Popo in der Hose und dann aber unten richtig Schlag. Und dann hat er Schuhe an, die aussehen wie schwarze Kissen, weil die sind so gesteppt. Und die sehen so ein bisschen aus wie so dieses Steppmuster von so einer Chanel-Tasche oder so. Sorry für den ganzen Markendrop jetzt hier, aber ich versuche es ein bisschen zu umschreiben. Und es ist einfach so gestepptes Leder und die sehen aber so ein bisschen aus wie so Clogs aus Holland. Also so, die sind sehr klobig. Und dann hat er noch so eine Matrix-Brille auf, also so eine Razer-Brille, die man wahrscheinlich auch bei Rossmann, so eine Kinderbrille bekommt, also die so bisschen abgespaced aussieht. Wie kam dir dieses Outfit erstmal vor? Weil ich war so ein bisschen unsicher, ob, also ich finde, es ist so zwischen Bösewicht in Spider-Man oder so oder Star Wars Bösewicht, also so ein Traumkostüm und irgendwie 90er. Also die Schuhe haben mich so ein bisschen an Buffalos erinnert. Ja. Wie kam dir das vor?
Mir kam das vor wie Rave Kids. Also die Jacke, von der du sprichst, das ist ja so eine Down-Jacke oder auch Step-Jacke, die eben diese, die ist nur ein bisschen, wie soll ich sagen, extrem geformt. Die hat nicht diese ganz standardisierten geraden Linien, sondern die ist halt ein bisschen, deswegen könnte man das auch so Taucheraufblasanzug-mäßig oder Luftkissenboot-mäßig interpretieren. Und diese Hose ist auf jeden Fall, also ich kenne die halt konkret von Leuten, die Jumpstyle tanzen oder Hardstyle auch genannt. Die Hose gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt dafür auch den Begriff Rave Trouser. Und dann habe ich sogar rausgefunden, dass die, und eventuell haben wir da einen der Links, dass diese Hosen unter anderem auch von einer Marke hergestellt werden, die UFO Jeans heißt. Also eventuell ist es ein selbstreferenzieller Witz oder Joke oder ja, eine Selbstreferenz. Aber insgesamt habe ich mich halt so 90er, wobei ich solche Hosen auch noch vor geschätzt 10, 15 Jahren in Hannover am Hauptbahnhof gesehen habe, nur oben sah es etwas anders. Oben sahen sie aus wie bunte Cosplayer aus Japan und unten waren halt diese Rave-Trouser.
Ja.
Ja, also, daran habe ich mich erinnert gefühlt.
Ich fand dieses Outfit irgendwie so crazy, dass ich mal ein bisschen recherchiert habe, weil ich wissen wollte, was, also ich meine, UFO ist ja schon auch so jemand, ich würde den so ein bisschen in der Ecke mit Shindy stellen, tatsächlich, was so ein Modeverständnis angeht. Die sind noch so 10 Stufen weiter jetzt als ein Flair oder so. Bei einem Flair checkt man, der hat jetzt, der mag Gucci und der mag das und das und der hat so Pieces, wo man sich aber auch denkt, man sieht, dass es, dass, also ich glaube, dass Flair solche Sachen kauft, weil er will, dass man sieht, dass es Designer sind. Und das ist natürlich alles nur meine Mutmaßung. Aber bei Shindy oder bei UFO habe ich oft das Gefühl, dass die so Pieces rocken, wo du vielleicht gar nicht checkst, dass es Designer sind. Und du denkst, was ist das für Müll? Und dann hörst du aber in irgendeinem Fashion-Blog, dass so ein 15-Jähriger sagt, oh mein Gott, es ist das 1995, Helmut Lang, bla 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 Teil. Und Travis Scott hat es nur vorgestern irgendwo auch schon mal getragen. Und denkst
ja,
so,
aber mal ganz ehrlich, wenn ich mir so angucke, was irgendwie die letzten Jahre als Sneaker angeboten wird, was Kanye West dort produziert und was ja auch wahnsinnig viel getragen wird, dann ist es sehr weit weg von dem, was ich als noch attraktiv betrachte. Aber also es gibt jetzt diese ganz neuen Designs, die ich von Kanye West gesehen habe, das sieht ja irgendwie aus, als hätte er irgendwelche, keine Ahnung, Ratten- oder Hasenskelette, die Köpfe irgendwie, also so, weißt du, so ein bisschen. Ja. Ich verstehe das als Studie und so, aber jetzt ernsthaft im Alltag damit rumlaufen.
Ich hab,
aber ey, ist teuer und Jeezy-mäßig.
Ey, ich habe die Lösung wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich auf so eine Lösung komme, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, die Antwort für diese Frage. Ja. Also erstmal müssen wir kurz drüber reden. Weißt du, was Archive-Pieces sind?
Nein.
Okay, UFO rockt in diesem ganzen Video diese Pieces. Ich habe mir auch einfach von Fashion-Bloggern und auf Blogs und so mich da durchgelesen und ein bisschen geschaut. Es fängt an, dass er zum Beispiel in diesem Video, und das ist halt so ein typisches Beispiel für dieses UFO-Ding, er rockt halt so einen College-Sweater, der aussieht wie so ein vergilbter Sweater, wo Nebraska draufsteht. Und dieser Sweater ist aus einer 2002 Raf Simons-Kollektion und hat halt momentan einen Marktwert von 7.000 Euro. Und er sieht halt, finde ich, aus wie ein Flohmarkt-Sweater. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser Sweater irgendwie mehr als 25 Euro wert ist, wenn man den vielleicht nur auf einem Fancy-Pansy-Flohmarkt kauft.
Okay, also es ist keine Marke, sondern das bezieht sich darauf, dass es alt ist.
Genau, beziehungsweise es sind halt so spezielle Teile aus Modekollektionen, die jetzt nicht überproduziert haben, also wirklich so Archiv, so Pieces, die einen Value, irgendeinen Marktwert haben und die super, super alt sind oder was heißt super alt, das müssen sie auch nicht mal sein, aber die zumindest nicht mehr aktiv gerade gekauft werden können. Es ist so ein bisschen das High-Fashion-Flohmarkt-Ding. Es ist ja eigentlich, oder was heißt Flohmarkt-Ding, aber so das High-Fashion-Modepiece-Ding,
aber Moment, ist das dann so, dass das Deadstock ist oder ist es Secondhand? Nee, weil also der Unterschied ist, dass Deadstock noch sozusagen wie aus dem Regal genommen frisch ist, nur eben 10 Jahre alt. Und Secondhand, ja, ist
also
halt
ich glaube,
schon getragen.
Das ist so ein bisschen schwierig, weil natürlich manche Teile einfach vergriffen sind und dann haben die manchmal Leute gekauft und haben die aber nie getragen und verkaufen die dann, was ja dann trotzdem erstmal neu ist, aber es ist halt Secondhand, weil sie halt unter die Kategorie fallen, okay, es ist nicht direkt von einem Label gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt, also dass bei solchen großen Leuten, wie jetzt bei auch einem UFO, der wird Leute haben, die ihn beraten, die an solche Teile kommen. Die und bei denen ist es so, dass die, und das habe ich mal gesehen, es gibt so eine Serie in Amerika, die das relativ gut mal zeigt, das sind Leute, die nicht nur mit den Designern oder den Labels irgendwie da Kontakte haben und da auch manchmal alte Teile bekommen, sondern die auch so crazy auf Märkten online unterwegs sind und im Secondhand und auf Flohmärkten und so alles abchecken und versuchen, diese Teile zu finden. Also es ist mal so, weiß man tatsächlich jetzt bei der Geschichte nicht. Ich meine, das ist ein Pulli, der ist einfach 20 Jahre alt und das ist echt krass, finde ich.
Aber okay, ich verstehe. Also es erinnert mich ein bisschen, also es gibt diese Deadstock-Händler. Mhm. Ich habe mir bei Deadstock-Händlern für Kappen und Jacken, habe ich mir Starterteile und ein paar andere Sachen gekauft, weil ich genau diesen Flash hatte. Ich wollte das Originalzeug von vor 20 Jahren oder 25 oder 30 Jahren sogar teilweise und habe mir das geholt zu, auch horrenden Preisen. Und Es gibt aber auch Dealer, die noch einen draufsetzen. Zum Beispiel Tess Arnold ist so einer gewesen von Sarah Creative Partners früher. Mhm. Der hat sich Deadstock-Kappen geholt, die theoretisch für teilweise auch 10, 15 Dollar weggehen, statt für 150 Dollar oder so. Und hat dann sein Logo da drauf gestickt.
Wow.
Und hat wow. das dann für 80 bis 100 Dollar mäßig verkauft, weil es ja jetzt eine Tess Arnold-Kappe ist so.
Hm.
Und das muss ich sagen, das fand ich auch nicht schlecht.
Ja.
Also es gibt da, das sind übrigens dann auch theoretisch so ein bisschen, das ist dieser, es ist nicht der Reseller-Markt 1:1, weil er ja 20 Jahre alt ist, aber es ist auch schon Resellen,
mhm.
Über was wir mal jetzt gesprochen haben. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Ich habe diese Art an mir, dass ich alle Dinge, die ich klamottentechnisch so bekomme oder bekommen kann, dass ich die ein-, zweimal hole, kaufe und wegpacke. Dann werde ich von Menschen, die mir nahestehen, gefragt, was soll das?
Was soll das?
Wo ist da der Sinn?
Warum?
Warum hast du auf dem Dachboden irgendwie 10, 20, 30 Tüten mit Zeug, was du nie anziehst? Und ich sage immer, ja, in 10, 20 Jahren ist der Shit cool. Das Problem wow. ist bloß bei mir, dass ich zu faul bin, auf den Dachboden zu gehen und das zu machen.
Nein.
Und noch schlimmer ist, wenn ich, weil manchmal, irgendwann muss man ja mal auf den Dachboden und geht an diesen Tüten vorbei. Und vielleicht lugt dann was raus oder so und man guckt und denkt so, oh ja, das ist schon ein freshes Ding. Und dann will ich es nicht anziehen. Das habe ich im Übrigen auch mit Sneaker. Das ist leider ein Problem. Ich kaufe mir Sneaker, um sie später zu tragen, trage sie aber nicht, weil ich sie nicht schmutzig machen will.
Oh.
Weil ich wiederum zu faul wäre, sie mit Zahnbürste zu putzen. Und dementsprechend habe ich ganz viele tolle Sneaker, die blitzsauber sind, die ich nie trage.
Okay, du bist einfach lost, du bist richtig, du machst den Kapitalismus kaputt. Ich bin froh, dass es nicht mehr Menschen gibt wie dich, weil es macht einfach, du bist so, du handelst so asymmetrisch zu jedem kapitalistischen Verhalten. Das ist einfach.
Ja, das stimmt schon.
Naja, aber ich wollte mal ganz kurz noch auf die Lösung deiner Frage kommen. Und zwar habe ich mir angesehen, was jetzt UFOs Outfit, also was es überhaupt ist. Und es ist, die Bomberjacke ist zum Beispiel von Bottega Veneta, kostet 3.900 Euro. Diese Hose ist inzwischen ausverkauft, die gibt es einfach nicht mehr, die Schnellficker-Schlaghose, die ist von Rick Owens. Da gibt es auch gar keinen Preis gerade, weil die wird gerade nirgendwo angeboten, auch nicht irgendwie Resell, so, die ist einfach weg. Und seine Schuhe sind auch von Bottega Veneta und kosten 990 Euro. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht, weil Bottega Veneta ist für mich so eine klassische Marke, ich check die nicht. Ich bin aber wahrscheinlich in meinem Markenverständnis auch eher jetzt bei einer Person wie Flair. Ich will halt, dass es fresh aussieht, aber fresh aussehen heißt für mich auch so ein bisschen, dass es auch so klassisch, zeitlos, auch nicht zu auffällig ist oder so, sondern halt einfach so schick aussieht. Und das ist so eine Abgespacedheit, die UFO da drin hat, die typisch für Bottega Veneta ist. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass die, also erstmal sind die 2001 mal kurz fast insolvent gegangen. Die sind ja heute einfach huge. Und die haben was entwickelt. Und zwar haben die nach ihrer Insolvenz 2001 so gemerkt, okay, wir müssen alles anders machen. Und haben in diesem Änderungsprozess alle Logos auf ihren Klamotten entfernt von sich selbst. Also haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie anders punkten als mit Logos und haben gesagt, okay, lass uns einfach so ein krasses Muster machen. Die haben so ein Flechtmuster, das ist eigentlich überall auf den Taschen und so. Und zum Beispiel die Schuhe sehen auch so ein bisschen so aus, so die Jacke. Und was dann passiert ist, und das hat die amerikanische Vogue beschrieben, und das ist die Antwort auf alles, das heißt Stealth Wealth. Und es ist so ein bisschen dieser dezente, unterschwellige Wohlstand. Also die haben gesagt, und das ist das, was Kanye macht und das ist das, was Shindy und UFO auch verstanden haben, man braucht eben nicht dieses T-Shirt, wo groß Gucci draufsteht, sondern man trägt dann irgendwie den Rattenschuh oder was auch immer oder eben das Flechtmuster und zeigt, ich bin reich, ohne zu sagen, ich bin reich. Und das ist eigentlich eine Referenz und das ist eine perfekte Referenz zu Shindy, der ja auch gesagt hat, ich trage kein Gucci, weil ich bin reich. Und die Idee dahinter ist, und das ist eigentlich ein bisschen perfide, wir Reichen erkennen uns untereinander an anderen Dingen, als an Gucci auf dem T-Shirt stehen zu haben.
Ich bin schwer fasziniert. Stealth Wealth habe ich noch nie gehört, deswegen musste ich jetzt auch erstmal schön einen ablachen. Ich habe für einen Moment überlegt, ob das nicht einfach Normcore ist, aber Normcore ist einfach am Ende zu mittellos. Und hat das, das geht natürlich nicht für wealthy, healthy people. Ich bin beeindruckt.
Ja.
I like it.
Okay.
Ja. Nee, ich meine das in, auf gewisse Art und Weise ernst, während ich gleichzeitig kurz davor bin, nochmal abzudriften in eine Diskussion, über, die wir bei Munich Wristbusters schon geführt haben. Aber denke mir, nein, wir haben jetzt schon so lange darüber geredet. All good. Jetzt All können good. Wir auch eigentlich zum nächsten Thema übergehen, in dem es um was geht's da? Ich suche gerade irgendeinen tollen Übergang, aber ich finde keinen. Doch nicht. Hast du einen?
Ja. Also speaking,
es gibt. Und jetzt hau rein.
Speaking of stealth wealth, lieber Falk, es gibt ja Leute, die sind reich. Und die zeigen das und dann gibt es Leute, die sind aus anderen Gründen, warum auch immer, reich und dürfen nicht zeigen, dass sie reich sind, beziehungsweise wo ihr Gold ist, das seit Jahren unterwegs ist.
Okay,
und ein Fall von Stealth Wealth ist im entferntesten Sinne auch der nächste Kandidat, über den wir sprechen.
Wow, nicht gesehen, bin beeindruckt. Mhm. Top Übergang.
Thanks.
Dann fahr jetzt mal auch die Ernte ein.
Speaking of Stealth Wealth, lass uns über Chata sprechen, der gerade ist irgendwie Chata boomen, jede Woche irgendwie eine neue crazy News. Jetzt,
geht richtig ab bei ihm.
Es geht richtig ab bei ihm. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob natürlich Reality-TV-Falk mit dieser Meldung besonders was anfangen kann, denn Chata will eine eigene Castingshow Alles oder Nix Open Mic ins Leben rufen. Das heißt, es könnte sein, dass hier so ein bisschen dein Reality-Klatsch- und Tratsch-Herz befriedigt wird, weil wir wissen natürlich alle, es geht bei Castingshows am Ende sicherlich um den Gewinner, aber auch um die BewerberInnen auf dem Weg dahin.
Naja, also ich sag mal so, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, boah, ja, okay, das könnte ja large sein. Und mit large meine ich dann jetzt tatsächlich dieses klassisch tradierte TV-mäßigere, weil ich finde, dass Castingshows da, sie kommen nicht nur daher, sondern sie sind da sehr gut aufgehoben. Irgendwie, dass es jetzt ein richtiges Casting-Format außerhalb von so linearem Boomer-Fernsehen gibt, noch kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Es wird irgendwann passieren, aber hätte sein können, dass es das ist. Aber so richtig ist es das auch nicht. Es hat bei mir so ein paar Sachen getriggert, weil es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich davon lese, dass jemand ein Rap-Casting irgendwie machen möchte. Das ist eigentlich im Grunde so ein bisschen der feuchte Traum von Sido seit vielen Jahren. Er hat das ja auch schon mal umgesetzt in Österreich, eine reine Rap-Casting-Sendung. Mhm. Aber das hier ist ein bisschen was anderes. Ich glaube, das passt ganz gut in den, wir haben ja darüber gesprochen, dass er dieses Label Goldman Music machen will und dass er, oder Vertrieb ist der bessere Begriff dafür eigentlich, und dass er bis zum Sommer 100 Künstler unter Vertrag nehmen möchte. Und das hier ist, glaube ich, also zwei Sachen im Grunde geschuldet. Erstens, mit Clubhouse taucht eine App auf, die gerade eine Welle hat, die Chata offensichtlich mitnutzen möchte, weil dort soll das stattfinden, diese Open Mic, dieses Casting, und es wird garantiert, dass, da steht in der Newsmeldung zu, ein besonderer Anreiz, Künstler und Manager von Alex oder Nix, also die von letzter Woche aufgezählten hochkarätigen Persönlichkeiten, sind Teil der virtuellen Jury und bewerten euch. Die Sessions finden in unregelmäßigen Abständen statt, Ankündigungen gibt es unter anderem auf Instagram, aber gemacht wird es auf Clubhouse. Und ich glaube halt, dass 100 Acts zu sein und die Hypewelle dieser App in Kombination diese Idee geboren hat.
Ja, stimmt.
Ich bin mir nur noch nicht 100% sicher, ob eine Castingshow mit Rap in echt, jetzt also auf Boomer-TV-Niveau, ob das funktionieren würde.
Hm.
Also wie siehst denn du das? Du hast doch bestimmt früher auch sehr viel geguckt, oder?
Irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie, ja, wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Fernsehen gucken durfte, aber irgendwie habe ich da nicht so den Einstieg geschafft. Ich habe dann irgendwann, als YouTube irgendwie so vor also als diese Castingshows angefangen haben, eigene YouTube-Channels zu haben, bin ich so auf The Voice. Und dann The Voice ist ja wirklich auch so eine Show, die so international einfach fast für jedes Land gibt. Und ey, da habe ich immer noch manchmal, da werde ich, wenn ich einmal angefixt bin, so dann arbeite ich mich aber richtig so durch The Voice, Russia und Japan und so durch. Und ich liebe halt diesen Moment, der aber wirklich nicht mit der Demütigung wie bei DSDS oder wie Dieter Bohlen sagt, DSDS zu tun hat, sondern ich finde es halt eigentlich schön, wenn die Leute wirklich singen können. Und das finde ich so krass bei The Voice, dass dann so die Stühle sich so umdrehen. Und ich liebe das irgendwie, wenn man schon so sieht, boah, die Person kann, glaube ich, voll gut singen. Und dann singt die so und die ist richtig krass und die Leute drehen sich um. Finde ich, irgendwie mag ich den Spirit, aber ich freue mich da eher so positiv. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so sehr, dass ich irgendwie mich daran erlabe, wenn das jemand nicht kann. Wobei ich Fantasy glaube ich mal interessant. Ich finde es schon lustig, wenn Leute nicht richtig rappen können und denken, sie können rappen. Ergo, ich muss ehrlich mal sagen, Shoutout an alle Frauen da draußen. Ich weiß, ihr wart auch schon in solchen Situationen. Ey, ich habe schon echt viele weirde Dates gehabt, wo Typen, irgendwann kommen die immer an diesen Punkt, die sind cool und es ist alles cool. Und dann lassen sie die Bombe, ich war ja eigentlich auch mal Rapper, platzen. Und ab dieser Bombe, it's going down for real, es ist einfach richtig unangenehm, weil dann sitzt man aber da bei einem so Date und ein Typ sagt, ey, soll ich dir mal was zeigen? Nee, erst sagt er, ich war ja auch mal, ich habe auch mal was gerappt. Und du siehst schon so dieses Leuchten in seinen Augen, dass er will, dass du jetzt nachfragst, was denn? Zeig doch mal.
Ist das normaler Standard oder ist das, weil du Jule bist?
Nee, ich habe das tatsächlich, bevor ich Jule war, schon erlebt.
Also Männer rappen heute auf Dates, ja?
Nee, die sagen dann so, die wenn die sich öffnen und denken, oh, es wird serious hier und ich öffne mich jetzt mal und zeig mal was von mir, okay, dann leuchten so ihre Augen. Und dann denkst du, dann erstarren Frauen voll auf, weil sie wissen, jetzt wird's cringe. Und wenn ich jetzt irgendwie mich nicht totstelle.
Das ist aber auch schon eine geile Einstellung. Jetzt wird's cringe. Es kann ja auch sein, dass er was
nein,
total
ich
Nettes
das noch,
sagt,
nein,
dass er zum Beispiel Ikebana macht oder
ich
so.
Ich habe noch nie in der Situation erlebt, wirklich, ich habe ja die ersten Male auch gedacht, ach cool, zeig mal. Und dann sitzt du da und jemand rappt und es ist richtig schlimm und du denkst dir so, hör einfach auf, das ist richtig peinlich, was du gerade hier machst. Aber Männer sind einfach so überzeugt davon, dass sie das können, auch wenn sie keine Rapper sind, weil sie denken, dass sie mal gerappt haben, ist die einzige Eintrittskarte, die sie brauchen, um so zu denken, dass sie Rapper sind. Naja, auf jeden Fall Shoutout an alle Mädels da draußen, natürlich auch Jungs, die in homosexuellen Beziehungen sind und vielleicht auch schon in den Genuss dieser Situation gekommen sind. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie bei einer Frau erlebt. Ich habe keine Freundin, die gesagt hat, ja, und dann habe ich beim dritten Date angefangen zu rappen und ihm eröffnet, dass ich auch mal Rapperin werden wollte. Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen Überschätzung des eigenen Talents und das sehe ich oft bei Männern. Ich möchte es aber natürlich, es gibt sicherlich auch Girls da draußen, die sich überschätzen, aber es ist auf jeden Fall eine mega unangenehme Situation. Und die finde ich zwar in einem Date nicht so schön, aber in einer Casting-Situation fände ich es lustig.
Das Problem ist, dass heute so viele so okay, so gut rappen können. Weil das, was du beschrieben hast, ist halt so willkommen in den 90ern, weil da konnte einfach gar keiner rappen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ja. Ich sag mal so, die Demo-Tapes, die ich so in die Hand bekommen habe, da konnte nie einer richtig gerade rappen. Und wirklich, also in den 90ern war das so, dass jemand, der einfach nur gerade auf dem Beat rappen konnte, der war schon King. Weil einfach alle irgendwie das nicht so richtig hingekriegt haben. Und heute ist es halt anders. Heute kann halt theoretisch jeder rappen. Es gibt, ich habe fast den Eindruck, es gibt keine Wack-MCs mehr, was natürlich nicht stimmt, weil wenn man mal genauer guckt, es gibt wirklich das Allerschlimmste vom Schlimmsten. Aber es sind halt so viele Gute da. Und wenn die da alle auflaufen, und ich sag mal so, die sind gut, aber das ist dann leider eben dieses gute Mittelmaß, dann wird das auch langweilig. Also, weil bei den Castingshows ist es, und da bin ich vielleicht einfach ein schlechter Mensch, aber mich interessiert nur das Fallobst. Jemand, der wirklich was kann, wenn der wirklich was kann, ja, dann gucke ich mir das auch einmal an. Aber diese ganzen Live-Shows und so, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will nur die ersten Castings und wirklich bitte gegen die Wand fahren. Alles andere juckt mich nicht. Und ich glaube, bei Rap ist es schwierig. Also wo kriegt man die ganzen Wack-MCs her? Kommen die da wirklich hin alle? Und ich glaube, dass es auch relativ gleichförmig ist. Das ist ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht. Man stellt sich doch jetzt mal bitte DSDS vor, mit wirklich ausschließlich nur auf Rap. Und was sind das auch für Bewertungskriterien? Also Rapper covern ja auch nicht. Rapper arbeiten ja jahrelang an einem eigenen Stil. Und selbst wenn sie keinen haben, können sie lustigerweise noch zu Erfolg gelangen. Aber eigentlich arbeiten sie in einem eigenen Style. Und jetzt sollen sie in eine Castingshow gehen und sollen dann wie Eminem rappen? Oder also was soll ich da bewerten? Ja, du kannst wie Eminem rappen, voll geil. Und jetzt, damit ist ja theoretisch schon garantiert, dass der im Markt gar keinen, also wer will denn einen, der so wie Eminem rappen kann? Hey, und bei uns, Heinz Rüdiger, er kann rappen wie Eminem. Ja, toll, ist also, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Format an sich jetzt auf DSDS-Niveau funktionieren würde, so wie Xatar das macht, neue Talente entdecken. Hey, das funktioniert für mich, das ist okay. Vielleicht höre ich sogar mal rein, wenn ich jetzt bald auf Clubhouse bin. Haha.
Spoiler, Falk Schacht.
Nein, ich habe nichts gespoilert. Ich habe immer noch das falsche Handy.
Aber das wird heißen, dass du vielleicht bald ein anderes hast.
Vielleicht kaufe ich mir ein Handy von Tess Arnold, der da so einen Stempel drauf geballert hat und dann habe ich jetzt Spider-App und so, alles geil. 5.000 Euro iPhone.
Wie kommen wir jetzt, wie sliden wir jetzt von 5.000 Euro iPhone zu Kool Savas?
Du bist die Rampenkönigin, was Übergänge betrifft heute.
Nee, ich habe die ganze Zeit nur bei mir im Kopf, fährt die ganze Zeit dieser neue Porsche von Kool Savas Schlangenlinien oder nicht Schlangenlinien, sondern ein schöner zaubergezogener Achter. Der hat sich gerade einen neuen Porsche gekauft, der irgendwie so ein absolutes Goal ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich kenne mich bei Autos auch ehrlich gesagt jetzt nicht so gut aus, dass ich da jedes Modell kenne, aber ich...
Der hat sich den Tess Arnold Porsche gekauft. Guck mal, das ist jetzt... Das Brillante an so Übergängen ist ja auch, wenn man, selbst wenn man keinen hat, hat man schon einen. Ihr wisst also, um wen es jetzt geht. Und zwar ist mir eine Sache letzte Woche aufgefallen, über die ich mal mit dir sprechen wollte, weil ich sie auf gewisse Art und Weise, also vielleicht finde ich sie ungewöhnlich oder auch nicht. Das hat mit den Verhaltensweisen von Fans zu tun und so. Folgendes ist passiert. Kool Savas hat sich an die Öffentlichkeit gewendet und hat ein Statement abgegeben, indem er erklärt hat, warum er nicht mit Capital Bra einen Song und ein Video gemacht hat. Mhm. Also ich betone das extra so, weil normalerweise macht man ja Promo für Dinge, die man tut und getan hat. Und hier wird jetzt explizit also PR gemacht für etwas, was man nicht gemacht hat. Und er sagt dazu, ihr braucht mich jetzt nicht tot spammen, als wäre da irgendwas Schlimmes passiert, dass es diesen Song nicht gibt. Mein Zeitplan und Capis Zeitplan, das hat einfach nicht gut miteinander funktioniert. Manchmal ist das halt so, das bedeutet nicht direkt, dass man Streit hat oder aufeinander abgefuckt ist, nur weil eine Single nicht funktioniert. Das wäre ja geisteskrank. Also erstmal, wie siehst du das? Wenn du sowas liest, hast du da auch so Gedanken wie ich eben gerade oder ignorierst du das einfach oder was denkst du,
wenn also
du
sowas liest? Ich fand, das war so schön unaufgeregt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass man, und ich bin ja auch jemand jetzt eher von der Sorte, wenn solche Moves kommen, dann ganz viel reininterpretieren und vielleicht nochmal mit dem Stöckchen reinstochern und nochmal ein bisschen zündeln und hoffen, dass die Bude anfackelt und dann warten mit Popcorn und einem Campingstuhl. Und ich fand das irgendwie gut und obwohl ich total ja eigentlich das mag, aus solchen Infos auch dann irgendwie vielleicht da irgendwas zu riechen oder zu sehen, was da gar nicht ist, finde ich es halt voll schön, wenn es nicht so ist. Weil am Ende ist es halt so ein bisschen so, natürlich ist irgendwie Beef interessant, aber man will ja am Ende eigentlich, dass Mama und Papa für immer zusammenbleiben und sich nicht trennen und dass alles gut ist und alle an Weihnachten irgendwie unterm Baum sitzen. Und bei Rappern geht es mir ehrlich gesagt auch so, natürlich liebe ich diesen Beef dahinter, hinter solchen Stories, aber ich finde es eigentlich voll schön, dass ein Savas hier, und ich habe ihm das voll abgenommen in dem Statement, sagt, ey Leute, mal drei Gänge zurück, hier ist die Erklärung, warum das halt so nicht geklappt hat und warum da jetzt gerade eine Absage da ist. Übrigens, hört euch doch den neuen Track von Savas und von Capi und PA Sports an, ich gönne den total und ich habe auch einen neuen Track und dann wird es irgendwann was, aber hier wurde es halt nichts. Das fand ich irgendwie cool, weil das so... Also, da muss ich gar nichts mehr sagen. Ich als Beef-Fan kann hier überhaupt nicht irgendwas reininterpretieren, sondern das Feuer wurde so direkt ausgemacht, so, und mein Stuhl wurde so direkt zusammengeklappt und mein Popcorn wurde so direkt aus meiner Hand geschlagen, dass es halt okay ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das Was ich daran so krass finde, ist, dass ich mich ja, aber ich, du hast es mir gerade eben eigentlich ein bisschen erklärt, indem du nämlich gesagt hast, dass du dich sonst zurücklehnst und eine Tüte Popcorn rausholst und jetzt soll da mal so ein bisschen Beef passieren. Genau, das finde ich irgendwie ein bisschen krass, dieses, ich weiß auch nicht, das liegt einfach an mir persönlich. Ich habe das so einfach gar nicht, deswegen fällt mir das so unglaublich schwer, das nachzuvollziehen. Und deswegen finde ich so eine Reaktion, also sozusagen in einer Form von vorauseilendem Gehorsam, ohne das so negativ zu meinen, wie es klingt, aber eben, weil man es schon so oft erlebt hat und man keinen Bock darauf hat, dass man dann als Künstler ein Statement macht, indem man sowas erklärt, was theoretisch, ich finde es jetzt nicht so unlogisch, ja, weil wenn man so zusammenarbeiten will, aber das irgendwie nicht kann, weil man unterschiedliche Zeitpläne hat und so, ist das für mich eigentlich relativ logisch. Aber ich sag mal so, das erinnert mich daran an Fans, die, wenn bekannt gegeben wird, okay, jetzt vielleicht zur Zeit nicht, aber da wird die Tour so und so gespielt und dann sagt jemand, aha, Savas, hä? Kannst du Salzgitter wohl nicht leiden, wa? Du spielst nicht mal in Salzgitter. Das ist dann, weißt du, wow. Savas sucht sich nicht aus, wo er spielt, sondern der wird gebucht. Ja. Und wenn in Salzgitter einfach kein Booker ist, der Savas bucht, dann, und das wissen die Fans aber nicht, aber du bist sozusagen diesen Vorwürfen ausgesetzt und denkst dir halt so, ja, was mache ich denn jetzt mit Salzgitter? Hm. Dann mache ich ein Salzgitter-Statement, damit ich kein Salzgitter-Verbot bekomme. Also, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das immer wieder ein bisschen erstaunlich.
Ja, also es ist auf jeden Fall für alle, die da jetzt vielleicht völlig anderer Meinung sind, bitte, ich würde euch bitten, dieses Video von Savas Statement auch nochmal anzusehen, weil es wird einem fast so ein bisschen als Person, die eigentlich an sich sowas erlabt, der Kopf gewaschen, weil man halt so merkt, okay, nee, es ist einfach eine ganz normale Erklärung, es ist ein ganz normaler Job, es ist eine ganz normale Zusammenarbeit und hier sind ganz normale Menschen. Und es fehlt einem so ein bisschen dieses, aber wo genau eskaliert es jetzt hier? Und es eskaliert einfach nicht, es ist einfach alles
aber
normal.
Aber weißt du, was das Krasse daran ist, dass du die Leute, also wir fragen uns ja manchmal, warum machen Rapper so komische Sachen? Mhm. Und die Antwort ist, weil es halt funktioniert. Aber es gibt halt auch diese Momente, wo ich glaube, dass man Rapper oder generell Persönlichkeiten auch in solche Bereiche hineinschiebt, weil die Erwartungshaltung so groß ist, selbst wenn es eigentlich gar nichts zu erwarten gibt. Ja. Und irgendwann gibt man dann halt nach und give the people what they want. Und dann können sie wieder sagen, ja, siehst du, Rapper, die sind sich ja nur am Streiten und so. Mhm. Ah, es ist, ach ja, ich weiß nicht. Ich verzweifle irgendwie manchmal ein bisschen an sowas. Naja, ich habe jetzt wahrscheinlich auch Salzgitterverbot. Sorry nach Salzgitter. I got fam in Salzgitter. Also ich bin down damit.
Speaking of Salzgitterverbot, Falk, hast du eigentlich Twitterverbot? Weil wieso machst du dann nichts?
Wieso? Was mache ich nicht auf Twitter?
Dein Grind ist einfach nicht, also du nutzt es ernsthaft als Tool, so als wäre das so, du beantwortest da Fragen und dann postest du da Likes, aber du frontest nicht, du stichelst nicht, du trollst nicht, du tweetest nicht. Das ist einfach, also ich fühle da nur die Hälfte, also ich finde es schade, dass du kein Twitter-Troll bist, wollte ich nur kurz mal hier anmerken. Ich bin aber deswegen auch diese Woche froh, dass einfach zwei andere Comebacks sind, über die du sicherlich auch froh bist, Falk, weil als wahrer Twitter-Troll, der du vielleicht nicht bist, aber vielleicht noch werden könntest, könntest du dir Inspo bei diesen beiden Accounts holen, die eigentlich, also natürlich ist, also ich meine, es geht hier um Bushido und Juju. Zwei Menschen, die einfach im Rap-Kontext es total geschafft haben und dann halt sich einfach so eine Zweitlaufbahn auf Twitter aufgebaut haben und es da auch total geschafft haben, weil sie verstanden haben, dass man eben einen Twitter-Grind braucht, den du nicht hast, Falk Schacht. Lass uns erstmal kurz über deinen Twitter-Grind reden. Mhm. Wieso diese aktive Entscheidung, da nicht zu trollen? Weil du hast ja schon auch ein Trollwesen in dir manchmal.
Weil das privat ist. Also privat rede ich gerne Scheiße und auch viel. Und in der Öffentlichkeit könnte ich das auch, aber ich habe keine Lust dazu, weil ich die ganze Zeit mich für irgendwas erklären müsste. Da habe ich kein Interesse dran. Und das Zweite ist, dass ich damit auch wiederum Leute anlocken würde, die das zwar lustig finden würden, was ich da so an Scheiße rede, aber gar nicht die Metaebenen. Ich bin nämlich, ich rede nämlich intelligente Scheiße. Ja. Ja. Und das ist so das Problem. Ich will es mal so sagen. Meinen Humor habe ich weitestgehend in die Privatbereich deshalb verschoben, weil sehr viele Leute den nicht verstehen. Und damit meine ich nicht, dass sie es nicht lustig finden oder so und den Witz nicht checken, sondern sie checken die ganzen Layer da drin nicht und ich habe keine Lust darum zu kämpfen, dass sie das verstehen. Und das ist es mir dann einfach nicht wert. Und deswegen mache ich etwas Sachliches und Informatives und im Weitestgehen, wenn es geht, positive Sachen. Also Sachen, die ich interessant finde, die ich spannend finde oder Sachen, die retweete ich dann. Aber der Süft-Twitter ist jetzt nicht meine Welt.
Ja, genau. Aber es gibt viele auch RapperInnen, die Twitter so nutzen. Und ich finde, dass es aber tatsächlich eine Plattform ist, wo man nicht so, man kann keine Links posten und so. Also klar, Fragen beantworten, das geht immer. Aber das ist ja jetzt nicht ein eigener Tweet dann, sondern dann antwortest du einfach auf Tweets. Aber so ein Grind stellt man natürlich nicht her, indem man jetzt einfach nur sagt, habt ihr gestern diesen Film gesehen? Ich empfehle euch den hier. Oder guckt mal mein Abendessen oder so. Das funktioniert auf Twitter nicht. Und wer das verstanden hat und richtig krass verstanden hat, sind eben Juju und Bushido. Und beide sind in dieser Woche zurückgekommen auf Twitter. Und beides Accounts auch, die einfach ein gewisses Trolltum schon in ihrer DNA drin hatten. Und auch bei Bushido, wenn das Comeback nach 19 Monaten, ich meine, das ist schon super, super lang. Der war jetzt einfach mehr als ein Jahr nicht auf Twitter, was für jemanden, der vorher wirklich viel gemacht hat, ja, hat er da einfach, finde ich, schon auch gefehlt mit seinem Grind. Und bis jetzt hat er nur seine Amazon Prime-Doku, die ja bald über ihn kommt, Bushidos Wahrheit, auf die ich mich auch schon sehr freue. Ich bin sehr gespannt, um was es da geht, was sie da zeigen. Die hat er so ein bisschen beworben. Bis jetzt sehe ich noch keine Disses, aber Bushido hat auf jeden Fall schon gut gegen Flair geschossen. Es gab aber auch schon so Momente, boah, ich kann mich noch an so einen Tweet erinnern, wo da hat Bushido geschrieben, guten Morgen. Und dann hat Flair drunter geschrieben, guten Morgen. Und dann hat Arafat drunter geschrieben, guten Morgen. Boah, das war so Weihnachten, als wären die Eltern noch zusammen. Also meine Eltern sind noch zusammen, aber so stelle ich mir das vor, wenn die Eltern getrennt sind, dann feiert man Weihnachten wieder so und die sind zusammen und man denkt sich so, oh, naja. Und ich glaube, jede, die Bushido verfolgt hat damals, wird mir recht geben, man muss diesen Account im Auge behalten, auch wenn er es gerade irgendwie so komisch als Promo-Tool nutzt. Ich hoffe, dass es ihm in den Fingern juckt und er früher oder später anfängt zu zündeln und zu sticheln, weil das kann Bushido schon sehr, sehr gut.
Aber eine Sache muss ich dir dann sagen.
Ja?
Den Twitter-Account, den du auch mir geschickt hast, der ist nicht von Bushido.
Doch, den hat Bushido auch in seiner Insta-Story geteilt.
Der ist nicht von Bushido.
Sondern?
Ich weiß nicht, von wem der ist. Es ist jemand, der, ich sag mal so, es ist nicht schlecht gemacht, aber er hat 850 Follower, was ich schon irgendwie seltsam fand. Aber der eigentliche Schlüsselfaktor zu verstehen, dass der Fake ist, ist, dass da jemand Insta-Stories gescreenshottet hat und die dann da gepostet hat. Also von Bushidos und auch Bushido-Ansagen sozusagen gefilmt hat und da reingepackt hat. Und da habe ich gedacht, Moment mal, das macht Bushido nicht. Also vielleicht führt er selber den Fake-Account, das mag ja auch noch sein, aber den Bush1DOO, den
ich meine den Bushido 19, upsie, dann habe ich natürlich den falschen Link gegeben.
Ja, also
es gibt einen, der heißt cool. Bushido. Ja.
Das sind so über verschiedene Sachen sprechen. Aber ich hab mir den so angeguckt und so gedacht, 500 Follower und der macht doch keine Screenshots von seiner eigenen und postet das
also
bei Twitter.
Also der Account, von dem ich spreche, hat...
Ja, das ist der die Frage gestellt hat, habt ihr mich vermisst?
Genau, ja. Und das ist nämlich der Bushido, der heißt Bush1Do1978, was irgendwie auch nach einem ausgedachten Namen klingt. Aber tatsächlich glaube ich nur, weil der jetzt tatsächlich noch neu ist und der wird, Bushido war halt schon weg. Deswegen, diesem Account könnt ihr gerne folgen. Das ist das eigentliche Comeback von Bushido. Sorry, ich habe dir einfach wirklich einen falschen Link geschickt.
Ja, passt.
Geile Verwirrung. Und der zweite Account, der aber, die aber natürlich mit ihrem richtigen Account, verifizierten beziehungsweise 78.000 Follower starken Account zurück ist, ist Juju, die halt genau das sofort eingelöst hat, was man halt von einem guten Twitter-Account erwartet. Und zwar hat sie erstmal einen Tweet rausgehauen, der einfach direkt Goldstatus erreicht hat. Sie hat geschrieben, wenn ich mir Deutschrap 2021 angucke, ist mir nicht mal mehr das Alias-Feature peinlich. Junge, das ist einfach, es ist so ein abgeplante Flambierung, was Juju hier gemacht hat. Weil es ist halt par excellence sich selbst verarscht, Alias verarscht und komplett Deutschrap einmal hops genommen. Und es gab dann so einen Schlagabtausch zwischen Katja Krasowice und Flair in mittlerweile gelöschten Tweets, aber hiphop.de hat darüber so ein bisschen berichtet und hat das so ein bisschen chronologisch runtererzählt. Ging es eben darum, dass Juju erzählt hat, dass sie eigentlich zusammen mit Flair was machen wollte und dass sie zusammen mit ihm einen Track aufnehmen wollte, aber dass er dann respektlos ihr gegenüber war und sie dann gesagt hat, okay, du hast eine Grenze überschritten, du hast mich nicht ordentlich behandelt, ich will nicht mehr mit dir ein Feature machen, du kannst nicht mit mir Musik machen, wenn du mich so behandelst. Und dann hat sie gesagt, dass als sie ihm abgesagt hat damals, hat er dann mit, sie nennt keinen Namen, aber sie sagt, einer YouTuberin einen Track aufgenommen. Und natürlich ist klar, dass es hier um Katja Krasowice geht und Katja hat es dann auch gleich in ihrer Insta-Story aufgenommen und hat so ein bisschen ironisch dazu aufgerufen, Juju doch zu folgen, dass sie endlich auch 1 Million Follower hat. Und Katja hat ja 2,6 Millionen, also es ging so ein bisschen, es war so ein bisschen salty, hin und her gedisse, aber es wurden dann auch Screenshots von DMs veröffentlicht, Flair hat dann wieder einen veröffentlicht, wo Juju, und das finde ich auch ganz schön krass salty, Katja fragt, warum sie denn, ob sie sauer ist, dass Juju sie eine YouTuberin genannt hat, weil für sie ist sie eine YouTuberin. Und das ist natürlich was, wo man jetzt bei Katja sagt, in dem Kontext von YouTuberin zu sprechen, ich verstehe schon, was sie damit gemeint hat. Und ich glaube auch, sie hat es, kann sein, dass sie es nicht böse gemeint hat, aber ich verstehe auch, dass Katja das als einen Front auffasst, weil sie sich wahrscheinlich als Rapperin sieht. Naja, es ging ja so ein bisschen hin und her. Flair hat sie dann plötzlich kleine Zicke genannt. Übrigens finde ich überhaupt nicht cool, in so einem Kontext dann irgendwie sofort so von Zicke zu sprechen. Okay, alles klar. Aber da ist auf jeden Fall jetzt so ein Feuer drin, so ein Rumgedisse drin, das ich interessant finde und das für mich auch tatsächlich Jujus Twitter-Account zu so einem starken Account macht, dass sie halt Jokes macht und dass sie sich auch nicht zu fein ist, auch mal Jokes zu machen, wo sie weiß, boah, das wäre eigentlich cooler, das nicht zu machen, weil es ist natürlich stressig, solche Jokes zu machen. Und es trotzdem zu bringen, finde ich nice. Deswegen freue ich mich sehr, dass Juju zurück ist. Speaking of Twitter, ich habe diese Woche auf Twitter einen Reply gefunden, über den ich gerne mit dir sprechen wollte, weil ich es einfach mega, mega lustig fand. Und zwar gibt es ja so ein paar Archiv-Accounts auf Twitter, aber das ist jetzt nicht von so einem Archiv-Account, sondern tatsächlich von einer Person, von einer echten Person, die das in ihrem Keller gefunden hat. Und zwar geht es um Ben, der einen Tweet abgesetzt hat, wo er geschrieben hat, Kellerfund, @EcoFreezy, @BravoMagazin, Hashtag 2004. Also es ist ein Artikel aus dem Bravo-Magazin von 2004, wo eben Echo Fresh eine Story bekommen hat. Und zwar steht da getitelt, ihr cooles Liebesnest in Köln, Echo und Waletzka. Kaum Möbel, aber dafür haben sie sich. Und dann so Bilder von Echo und Waletzka aus der Wohnung. Kannst du dich zufällig noch an diese Bravo erinnern?
Nein. Du hast mir aber Screenshots geschickt, diesmal die richtigen.
Süß, oder?
Und da habe ich mir das natürlich durchgelesen. Und nee, also das habe ich damals nicht mehr gelesen.
Also das ist aber noch nicht alles, weil sonst könnte man sagen, ja okay, was wollt ihr jetzt hier in Erinnerung schwelgen, what the fuck. Sondern das Besondere oder das, was ich so süß fand, war, dass Echo das noch kommentiert hat und halt diesen Eintrag gesehen hat und dann drüber geschrieben hat. Also das ist jetzt aus heute natürlich sein Kommentar dazu. Das war die Wohnung meines damaligen Managers. Und ich find's halt irgendwie richtig cool, dass er irgendwie jetzt 20 Jahre später fast zugibt, dass diese Home-Story damals, und das ist wirklich so ein bisschen gedreht wie so MTV Cribs oder so. Also man sieht ihm immer so hier so, come on, check out my apartment. Und dann sitzt er so vor seinen Schuhen und vor seinem Zeug. Aber es ist schon ein bisschen eine abgeranzte Wohnung, muss man sagen. Es ist jetzt nicht
es ist
so
eher die Redman Edition als
ja,
die
genau. Es ist
Eminem
nicht,
Edition.
Genau. Es ist nicht so auf krass Penthouse gemacht, aber es ist natürlich trotzdem irgendwie so, dass man sieht, okay, ganz okay Wohnung. Und ich finde es irgendwie so süß, dass jetzt halt so rauskommt, dass er sich damals halt die Wohnung seines Managers genommen hat. Kann natürlich erstens aus Privatgründen sein, dass man sagt, okay, ich will nicht, dass meine eigene Wohnung da gezeigt wird. Das wird ja oft bei MTV Cribs gemacht oder wurde oft gemacht, dass fast nie die Häuser der RapperInnen waren, sondern immer irgendwie gemietet und so, weil die das gar nicht wollten, dass da jemand im Wohnzimmer steht. Und alle waren sich auch darüber bewusst, dass es nicht die echten Häuser von denen sind. Aber bei Echo jetzt finde ich es irgendwie cool, dass er das zugibt, weil das ist irgendwie so, also oder wie findest du den Move, dass er das jetzt sagt, dass es gar nicht seine Wohnung war?
Naja, also es ist natürlich lustig, ich finde es funny. Und es ist tatsächlich so, also bei MTV Cribs muss ich zugeben, glaube ich schon relativ viel, weil ich glaube, das ist schwieriger, das zu faken, ohne dass das dann ans Tageslicht kommt. Und die Folgen, die ich jetzt so in Erinnerung habe, irgendwie von Shaquille O'Neal, wenn der da irgendwelche Bilder an der Wand, irgendwelche Ölgemälde, also mag sein, dass man die dann vielleicht dort mit hingenommen hat, aber oder Fat Joe, der seine Sneakersammlung zeigt und dann die Sohle ableckt, um zu belegen, dass die Sneaker wirklich noch nie benutzt wurden. Also mal das beiseite, ich kann definitiv garantieren, dass es im deutschen Fernsehen immer wieder, ich will das nicht quantifizieren, aber immer wieder vorkommt, dass man nicht die Eigenheime sieht, die dort erklärt werden, dass man sie sieht. Es gibt da auch Kochformate. Ich habe mal vor ein paar Jahren auch für so ein Kochformat so Casting-Geschichten gemacht und da hat man im Grunde auch gesagt, ey, wenn du jetzt keinen Bock hast, deine Wohnung zu zeigen, dann gib doch einfach einen Kumpel von dir einen Tausender oder so. Das ist seine Miete. Dafür blockieren wir die Wohnung für 3, 4, 5 Tage mäßig. Und dann haben wir die Sendung und du hast halt deine Wohnung nicht gezeigt. Mhm. Und ich sag mal so, das passt auch sehr gut zu diesem Hip-Hop-Ethos Fake it till you make it. Da haben wir jetzt schon wieder die Diskussion mit dem Munich Wristbusters und Realness und der Unrealness, aber eben genau dieser Faktor mehr Schein als Sein. Wobei die eigentliche Frage wäre ja folgende, die eigentlich lustige. Wie hat denn die echte Wohnung von Echo ausgesehen, wenn die, ich sag mal, durchschnittlich Wohnung seines Managers, also wenn ihr ja. euch die Fotos anguckt, da gibt es halt eine Waschmaschine, ein Bad, ist wirklich total normal, nicht gar nichts Außergewöhnliches. Wie hat denn dann die Wohnung von Echo ausgesehen?
Na, das ist jetzt die Frage. Vielleicht hat die halt einfach auch so ausgesehen, aber er wollte okay, trotzdem du meinst nicht.
Wegen Privatsphäre. Genau. Aber dann hat er die Privatsphäre seines Managers geopfert. Also.
Ja, gut, aber in dem Fall ist niemand fanatisch dem Manager hinterhergerannt, aber wahrscheinlich Echo in der Zeit schon, Leute.
Naja, zumindestens, also ich frage mich auch immer, was dann so, also was ist dann? Sind dann Einbrecher, die kommen und dann total enttäuscht sind? So, hey, Moment mal, wo ist denn jetzt eigentlich diese Miele- oder Bauknecht-Waschmaschine, die ich klauen wollte? Hier steht ja nur so ein, oder was passiert da? Also, ich sag mal so, ein anderer Aspekt, ich weiß natürlich nicht, welchen Manager er meint, aber es besteht die Möglichkeit, dass der Manager von Echo jetzt bei einem anderen großen deutschen Rapper, der Manager ist, der sehr erfolgreich ist und man sicherlich davon ausgehen kann, dass er zumindest nicht mehr da wohnt. Hm. Ich überlege, ob ich hier Name-Dropping mache. Ich sag mal so, es ist ein Rapper, der auch aus dem Umfeld von Echo kommt und wo man früher mal einen Namenswitz gemacht hat mit den Ärzten zusammen, nämlich Farin Urlaub. Mhm. So hat dieser Rapper sich am Anfang auch genannt, fast. Und dann hat er den Nachnamen nochmal gewechselt. Oh, jetzt habe ich genug so Hinweise gegeben.
Nein, das ist total einfach.
Wie viele Farin Urlaub, wie viele Rappernamen könnten darauf, wie viele Farins kennst du?
Was?
Farin hat immer Bang, noch nicht geklingelt?
Liebe Grüße einfach, okay. Ja gut, aber es ist eigentlich schon ein krasser Fact, dass er sich, hat er sich wirklich Farin Urlaub genannt?
Farin Urlaub heißt der Typ von den Ärzten und er hat sich als Joke Farid Urlaub genannt.
Ja, aber das meine ich. Dann hat er das wirklich gemacht, das wusste ich nicht.
So hat er sozusagen angefangen.
Ich hätte gar nicht gedacht,
als er gemerkt hat, okay, das funktioniert hier, vielleicht sollte ich für meine zukünftigen Karriere nochmal das Urlaub weglassen. Und weil der, also, ja.
Hat er sich für Farid Aufprall entschieden?
Ja, also ich meine, der Name Farin Urlaub ist natürlich auch kein echter Name.
Was? Okay, danke, Falk. Einfach wirklich danke, Captain Obvious. Lass uns zu Jigsaw kommen. Ist das ein echter Name?
Weiß ich nicht. Ehrlich, ich weiß. Letztens hatte ich folgendes Problem. Mich hat der Manager von einem Künstler angeschrieben und meinte so, ja, den Namen kann ich jetzt auch nicht sagen, aber er hat einen bürgerlichen Namen genannt. Und dann habe ich den so eingetragen, die Nummer eingespeichert und dann habe ich ihn angerufen und habe dann diesen bürgerlichen Namen gesagt. Und er so, nee, ich heiße Franz. Und ich so, ja, aber ich dachte, du heißt Jam oder so, ja? So, nee, ich heiße Franz. Jam ist der Name des Künstlers und der war so ganz verdattert und ich so, ja, okay, sorry, ich weißt du, ich kenne die meisten Künstler wirklich, ich kenne die bürgerlichen Namen nicht, ich kenne den nur als
ja.
So. Und deswegen, ah ja, okay. Und dann habe ich das geändert in Franz, in meinem
Telefonbuch. Ich finde es richtig tricky bei Leuten, die als Künstlernamen einen vermeintlich normalen Vornamen und Nachnamen haben, wo du dir denkst,
Falk.
Hä? Ja, also wirklich so, wo du dir denkst, hä, und wieso hast du dich jetzt umbenannt? Also wieso heißt du jetzt, wieso hast du jetzt Josef als Streetname, wenn Frank dein echter Name ist? So, das ist doch irgendwie awkward. Aber gut, ich meine, hat ja Max Mohr auch gemacht. Ich glaube, das ist kein Rap-Ding, sondern es ist am Ende ja auch einfach, die Leute wollen dann doch irgendwie nicht ihren eigenen Namen oder wollen vielleicht mal noch eine seriöse Karriere haben. Wobei ich glaube, bei Jigsaw ist es ja die Referenz für Saw. Also würde mich jetzt überraschen, wenn das wirklich ein Vorname ist. Kann natürlich sein, dass seine Eltern große Saw-Fans waren.
Ja.
Und, aber es ist ja irgendwie weird, Flex dann sein Kind so zu nennen. Naja, egal. Was ist eigentlich mit Jigsaw?
Ich sag mal so, kann ich den erzählen? Also pass auf, es gibt in Köln eine Band, gab's mal, die Four Reefs, die eventuell auch mit zu den ersten Kölsch-Rappern aller Zeiten gehören. Und du kennst auf jeden Fall eine der Reeves-Persönlichkeiten, nämlich Shari Reeves, weil sie bei Wissen macht A die Moderatorin war. Genau. Die hat früher mal gerappt mit ihren Geschwistern. Und ihre eine Schwester davon, der Name mir jetzt natürlich nicht einfällt, aber ich habe heute eben über diese Reeves recherchiert und dabei habe ich auch gelesen, dass die Schwester aufgehört hat Mitte der 90er mit der Band, mit Musik machen, weil sie ein Kind gekriegt hat. Und weil sie gerade den Film Speed gesehen hatte, fand sie und den Namen Keanu so schön fand, hat Sohn Keanu genannt.
Ist es lustig.
Nur heißt sie halt mit Nachnamen Reeves.
Das finde ich, also Phantom.
Und sie hat dann immer, sie hat dann erzählt, es ist ihr eine helle Freude gewesen, dass wenn sie mit ihrem Kind in Urlaub geflogen ist, alle Stewards und Stewardessen immer gedacht haben, da kommt jetzt Keanu Reeves, der Hollywood-Star. Aber es war ein zweijähriger Stöpsel, der da irgendwie die Sitze voll gemüllert hat. So.
Boah, das finde ich aber weird flex, um ehrlich zu sein.
Also ich finde es lustig.
Arme Kind, aber also ich finde es auch sagen, lustig, aber ich heiße auch nicht Keanu Reeves.
Naja.
Boah, nee, es tut mir jetzt ein bisschen leid, okay.
Es tut mir leid, dass ich dich jetzt so geschockt habe. Ich glaube, Keanu Reeves geht's gut, also beiden.
Aber vielleicht auch einfach, weil ich mir den ganzen Tag, ich bin ja gerade auch in einem Baby-Namen-Thema drin. Ich mache mir den ganzen Tag Gedanken und ich denke, immer wenn ich irgendeinen Namen habe, dann merke ich, cringe kann ich nicht machen.
Wie heißt denn der Typ vom RKI mit Vornamen? Lothar.
Lothar.
Ist doch super.
Das sollte ich auch nicht nehmen.
Wieso denn nicht?
Boah, stell dir das mal vor, wie sehr, das ist mir richtig, schon allein drüber nachzudenken.
Der ist weltberühmt in Deutschland.
Also erstmal, der Moment ist schon Downer, dass da irgendwie Familie und Freunde ins Krankenhaus kommen und wir fragen mich, wie hast du dein Kind genannt? Und ich sage, Lothar.
Das ist aber jetzt echt unfair für Lothar.
Aber trotzdem wird es ja sein Leben lang einfach, so keiner wird Bock haben, wenn man Lothar wieder auf irgendeiner Liste sieht, dass man sich denkt, okay,
ich weiß nicht. Ich glaube, Lothar wird ein starkes Comeback haben, so wie Paul und so. Okay. Diese ganz traditionellen.
Danke, ich glaube, ich setze noch nicht mein Erstgeborenes da drauf.
Okay. Ja, ist wie eine Wette auch ein bisschen, oder?
Vor allem, was mache ich, wenn es ein Mädchen wird? Dann ist es einfach noch unangenehmer.
Dann würde ich es trotzdem
unser Lothar wieder.
Lothara.
Danke, Falk, wirklich. Das ist einfach eine große Hilfe in diesem Thema.
Gibt's Lothara? Das fände ich wirklich scharf. Also,
oh, okay. Ja. Ich schreib's mal auf, ich check mal.
Schwieriges Thema. Wo waren wir? Bei Jigsaw.
Bei schwierigem Thema eigentlich, Jigsaw, genau.
Ja, wir haben noch keine Silbe über ihn geredet, aber naja. Also, wir haben ja über Jigsaw hier schon ein paar Mal gesprochen und ich sag mal so, er hat sich die letzten Jahre ja sehr stark durch Entgleisungen ausgezeichnet und jetzt aber irgendwie ist er in so einem, ja, wie soll man das nennen? Ja, das Wort Erweckungsmodus kann ich nicht mehr benutzen, seitdem die Verschwörungsideologen alle von Erwachen und Wach auf und Schlafschafen und so reden. Also er macht einen, Transformation geht auch nicht. Er macht einen Wandel durch. Und er hat gesagt, er hat keinen Bock mehr auf diese ganze Beef-Scheiße, das ist alles Quatsch. Und ich finde das vor dem Hintergrund so ein bisschen interessant, weil du vorhin ja auch gesagt hast, als Troll, dass man sich so zurücklehnt mit Popcorn und dann will man diesen Beef sehen. Und die Frage ist halt, wie viel von diesem Beef ist eigentlich real und wie viel nicht? Wie viel ist sozusagen Schauspiel und Spektakel geplant oder wie viel ist echt? Und ich glaube, dass Jigsaw keinen Bock mehr hat auf dieses äußere, oberflächliche Gebiefe. Er hat es ja auch mal sehr extrem gemacht. Und er hat sich so zurückgezogen, er hat angefangen, stärker zu trainieren und sich nicht mehr überall bei jedem Scheiß eingemischt. Mhm. Und er hat ich merke schon, so richtig geil findest du es eigentlich auch nicht, aber er hat sich hingesetzt und ein Statement veröffentlicht und das fand ich ganz interessant. Ich lese dir das mal vor. Und zwar schreibt er, wenn ich zurückdenke, schäme ich mich für so viele Aktionen. Ich war wie einer dieser dicken Kinder, die in der Schule andere Kinder mobben. By the way, es gibt auch Dünne, die mobben. Also ich muss überlegen, doch, ich war auch ein dickes Kind und habe andere gemobbt. Doch, du hast recht, okay.
Hä, du warst ein dickes Kind?
Ich war ein dickes Kind.
Okay.
Das alles hat ein Ende. Ich bin glücklich und zufrieden und werde noch mehr an mir und meinem Verhalten arbeiten, da es mir und meiner Seele gut tut. Vor allem ist meine Mama sehr stolz gerade und wir erinnern uns kurz, seine Mama ist die einzige Person, die ihn zur Raison gerufen hat, als er, war das mit Juju?
Mhm.
Ja, als er so, Bullshit, das war die Mutter seines Gegners, von der er behauptet hat, er hätte Sex mit ihr gehabt und ein Video davon.
Ach so, nee, das meine ich nicht, aber ist er nicht irgendwo auch mit Juju aneinander geraten?
Würde mich jetzt auch nicht wundern, aber
ja, egal.
Habe ich okay, jetzt nicht so richtig nicht im Kopf. Auf jeden Fall, also seine Mama ist gerade stolz auf ihn und das kann mir keiner nehmen. Glaubt an euch und macht euer Ding, denn das Einzige, was euch glücklich machen kann, seid ihr selbst. Ich liebe euch, danke, dass ihr immer an meiner Seite steht. Ja, wie geht's dir damit eigentlich, jetzt als die vorhin beschriebene, sich zurücklehnende Popcorn-Esserin?
Ey, wenn Jigsaw nicht so durchgedreht wäre, wenn er nicht wirklich einfach jede Grenze überschritten hätte, die man für mich in so vielerlei Hinsicht überschreiten kann, dann würde ich jetzt einfach genauso, wie ich bei einem Savage-Statement auch sagen kann, ey, all good, ich erwarte hier jetzt gar nichts, ist doch cool, ist doch eine gute Erklärung und kann ja auch manchmal so laufen. Bei Jigsaw denke ich mir, okay, das war einfach so übers Ziel hinausgeschossen, dass ich mir denke, dann nehme ich den Leuten, und da geht es nicht darum, dass ich nicht versöhnlich oder nicht verzeihlich bin, das nehme ich dann Leuten nicht ab. Ich würde mich total freuen, wenn es so ist. Und ey, ich bin wirklich der letzte Mensch, der in so einem Moment denkt, haha, dem muss es aber wieder schlecht gehen. Ich glaube, dass es ihm wirklich nicht gut ging und ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er da die Kurve bekommt, menschlich. Und der Text liest sich jetzt erstmal so. Ich bin halt nur misstrauisch, weil ich mir denke, der Text liest sich unglaublich menschlich, aber ich habe halt Aktionen von Jigsaw gesehen, wo wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden, die Grenze überschreite ich gar nicht. Und die hat er trotzdem überschritten und auch ohne mit der Wimper zu zucken, zumindest von außen sah es so aus. Und da jetzt so eine 180-Grad-Wende, glaube ich, ist natürlich, dass man da so ein bisschen misstrauisch ist und sich denkt, wenn es jetzt wirklich so ist und er da irgendwie jetzt neu anfängt und einen Frieden mit sich macht und nicht mehr so mit sich selbst im Krieg ist, dann würde ich ihm das ultra gönnen. Ich habe noch so recht Restbedenken. Wie geht's dir?
Ich weiß, was du meinst und passieren kann das natürlich auch immer, aber ich muss zugeben, dass ich bei ihm den Eindruck habe, dass er das begriffen hat. Und was ich sehr interessant daran finde, ist, ich glaube, dass es ihm einfach wirklich scheiße gegangen ist. Also dass das es macht. Es gibt anscheinend Menschen, denen das nicht nur Spaß macht, vorne zuzugucken, sondern eben auch selber Teil dieses Spektakels zu sein. Man kann es vielleicht auch eine Form von Schlacht nennen, wenn man aufeinander losgeht. So. Und ich glaube, dass Jigsaw das Final irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Es mag auch damit zusammenhängen, er ist ja auch in der Form konfrontiert worden. Das Ding ist ja so, dass man, wenn man diese Schlacht so ausführt und annimmt, dann geht es ja auch immer darum, dass einer den nächst härteren Schritt macht. Und das ist so wie mit dem Auto aufeinander zufahren, wer weicht aus? Und das kannst du die ganze Zeit machen, wenn du davon ausgehst, dass irgendeiner wird schon ausweichen, weil sonst kracht man ja zusammen. Also es muss kalkulierbar sein. Und ich glaube, es war irgendwann für ihn nicht mehr 100% kalkulierbar, weswegen es ihn fertig gemacht hat. Und ich sag mal, wenn das dein Beruf ist, dauernd gestresst zu sein von sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass das ungeil ist. Also außer wenn du es feierst. Und ich glaube, er ist eher Letzteres. Ich glaube, er feiert es nicht und deswegen nehme ich ihm das schon ab. Aber ein Rückfall, klar, kann immer passieren. Aber ich glaub's nicht. Ich glaube, er fühlt sich so wohler, also so wie die Formulierung, wenn er das schreibt, ihm geht's halt so und seiner Seele geht's gut. Ich glaube, dass man diesen Weg dann erstmal weiter beschreitet. Die Frage ist, und das ist der eigentliche Gag, wird das Publikum das insoweit belohnen, dass er als der Nette davon existieren kann? Oder belohnen sie nur die Scheiße-Schlachten und davon kann dann der Scheiße-Werfer und beide leben? Naja, aber ja, das ist so ein bisschen das, was ich da rausziehe. Mhm. Also so wie, man kann es auch schöner formulieren, moderne Gladiatorenkämpfe, ja, das Blut, das von den Klingen fließt und so, das ist halt Kunstblut, oft genug.
Ja.
Aber wenn man es nicht kalkulieren kann, ob der andere nicht vielleicht doch nicht so ein stumpfes Schwert hat mit Schauspielblut oder mit so einer Klinge, die so einfährt, so, schwierig. Was denn? Gefallen dir meine Metaphern nicht?
Doch, ich finde die richtig schön. Ich find's richtig süß, wenn du solche Metaphern hast. Ich finde, das ist einfach so, das offenbart so ein Stück von deinem Innersten und von deinem Hirn, das ich sehr mag einfach.
Dankeschön.
Wir haben ein Dilemma diese Woche, Falk, weil wir sind noch nicht ganz durch, sondern wir wären jetzt beim Track der Woche und ich habe diese Woche zwar viele Tracks gehört, ich habe aber echt auch viel Müll gehört. Also wirklich viele Tracks, wo ich mir dachte, nee, will ich, also das, ich finde es auch ignorant, das Leuten zu empfehlen und damit auch nicht nur meine Zeit zu verschwenden, sondern deren Zeit und nicht überzeugt zu sein. Und jetzt mache ich was ich vielleicht bereuen werde, aber was mir in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so viel passiert ist, ist, dass ich Tracks zugeschickt bekommen habe. Und das habe ich sonst, also ich kriege immer so ein, zwei am Tag, aber ich schaffe da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr und es gab Zeiten, da waren es viel zu viele, aber jetzt gerade denke ich mir vielleicht auch durch Lockdown und durch irgendwie, ich habe Angst, dass ich irgendwie nicht am Zahn der Zeit bleibe und deswegen konsumiere ich den ganzen Tag. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr mir Tracks schickt von euch. Wenn ihr NewcomerInnen seid, dann schickt mir doch mal irgendwas durch, dann kann ich mir das reinziehen und vielleicht auch hier nehmen, weil sonst gehe ich immer so ein bisschen auf die alten, auf die üblichen Verdächtigen und das ist natürlich schön, aber auf der anderen Seite ist ja vielleicht auch mal Zeit, irgendwie nicht mehr einen Juicy Gay zu empfehlen, sondern mal ein paar neue KünstlerInnen, die man noch nicht kennt.
Okay. Du bringst mich jetzt mit deinem Statement in eine nicht wirklich unangenehme Situation, aber fast. Ich stelle euch die ganz neuen Künstler OGT und Mo Wavy mit dem Song Smooth Operator vor. Mhm. Die haben auch einen Rapper da im Feature, Khatar heißt der. Aber
ja,
wir wollen ja den neuen Scheiß pushen.
Ja, gut.
Nee, also den Track finde ich richtig killer. Khatar haben wir jetzt schon wirklich die letzten Wochen mehrfach über ihn gesprochen, weil diese Neuerfindung, der neue Sound, eigentlich alles, was der gerade so durchzieht, holt mich so wahnsinnig ab und auch was Sio macht. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was da noch so kommt. Also auch zum Beispiel Schwester Eva, die wird ja jetzt dann, nehme ich an einem neuen Album arbeiten. Da bin ich auch sehr gespannt, ob es da auch diese Soundoffenheit, die ich bei Khatar wiederfinde und bei Sio, ob die da auch ja so ihre Spuren hinterlässt. Also Smooth Operator kann ich jedem empfehlen. Ich fand's einen der freshesten Tracks der letzten Woche.
Ja,
auch wenn man den Khatar schon ein bisschen kennt. Aber das ist ja genau das Spannende. Er ist wie ein neuer Künstler jetzt. Er ist einfach wie ein neuer Künstler jetzt. Ihr checkt das einfach mal aus in der Schacht und Wasabi Playlist auf Spotify und ihr drückt die Glocke und lasst irgendwie Abos und Follows und Likes und so da, damit ihr keine unserer Folgen verpasst und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Schacht und Wasabi. Oh Gott. So, war schön. Mach's gut. Gute Nacht. Tschüss.
Oh, mit Platz. Okay, ich habe ein Lied angestimmt, wo ich einfach nicht mehr den Text wusste. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Tschüssi, bis nächste Woche.
Ciao.
Puls.